Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du für uns am Kreuz gestorben bist, dass dein Tod uns befreit hat, dass wir darin die Tiefe deiner Liebe erkennen. Und wir wollen dich heute Morgen für uns bitten, dass du uns ein Krümel deiner Barmherzigkeit schmecken lässt und ein Tropfen deiner Gnade schmecken lässt, dass wir sehen und schmecken können, wie freundlich du bist. Bitte öffne du uns die Augen und die Herzen für die Wunder deiner Barmherzigkeit. Amen. Ja, heute gibt es tatsächlich etwas zu schmecken. Ihr seht hier schon den Abendmahlstisch vorbereitet. Wir wollen heute auch wieder das Abendmahl feiern. Und damit tun wir etwas, was Christen seit 2000 Jahren tun. Tatsächlich geht diese lange Tradition auf Jesus Christus selbst zurück. Jesus hat diese Tradition, dieses Abendmahl kurz vor seinem Tod am Kreuz mit seinen Jüngern gefeiert und sie angewiesen, es so lange immer wieder zu feiern, bis er selbst wiederkommt. Während er dieses Mahl mit seinen Jüngern einnimmt, erklärt er ihnen die theologische Bedeutung dieser symbolischen Mahlzeit. Und in unserem heutigen Bibeltext in Markus Kapitel 14, ab Vers 12, geht es um die Feier des letzten Abendmahls. Und dieser Text hilft uns zu verstehen, worum es für uns geht, wenn wir das Abendmahl feiern. Schlagt also gerne mit mir das Markus-Evangelium auf. Ihr habt auch Hefte auf euren Plätzen liegen oder in der Nähe bei Kapitel 14. Und wir lesen heute ab Vers 12 und wir werden das so stückweise lesen in drei Etappen und versuchen zu verstehen, was Gott uns durch sein Wort damit sagen möchte. Und ich lese uns erstmal die Verse 12 bis 16. Am ersten Tag vom Fest der ungesäuerten Brote, an dem die Passahlämmer geschlachtet wurden, fragten die Jünger Jesus: Wo sollen wir das Passahmahl für dich vorbereiten? Jesus schickte zwei von ihnen los und sagte: Geht in die Stadt, dort werdet ihr einen Mann sehen, der einen Wasserkrug trägt. Folgt ihm, bis er in ein Haus hineingeht, sagt dort zu dem Hausherrn: Der Rabbi lässt fragen, wo der Raum ist, in dem ich mit meinen Jüngern das Passahmahl feiern kann. Er wird euch einen großen Raum im Obergeschoss zeigen, der für das Festmahl ausgestattet und hergerichtet ist. Dort bereitet alles für uns vor. Die Jünger machten sich auf den Weg in die Stadt und fanden alles genauso, wie Jesus es ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Passa vor. Hier in diesem Abschnitt sehen wir zunächst einmal die Zeit des Passamahls oder des letzten Abendmahls und den Ort des letzten Abendmahls. Und beides war von Jesus genauso geplant und auch dann so ausgeführt, wie er es geplant hatte. Zunächst möchte ich einmal etwas zur Zeit sagen, wann dieses letzte Abendmahl gefeiert wird. Markus lässt uns wissen, dass das, was hier passiert, am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote stattfindet, der Tag, an dem die Passahlämmer geschlachtet wurden. An diesem Tag wurden Vorbereitungen getroffen für das wohl wichtigste jüdische Fest, nämlich das sogenannte Passafest, welches dann nach Sonnenuntergang gefeiert wurde. Denn nach jüdischem Verständnis war es so, dass der Tag nicht wie bei uns, nach unserem Verständnis, mit dem Sonnenaufgang beginnt, sondern am Abend mit dem Sonnenuntergang. Dann begann ein neuer Tag. Und später, an diesem Abend, hat Jesus dann mit seinen Jüngern das Passafest gefeiert. Und dieses Passafest war ein Fest, wodurch sie sich an Gottes große Rettung erinnerten, als sie aus der Sklaverei in Ägypten von Gott befreit wurden. Und im Rahmen dieses Passamals setzt Jesus jetzt das Abendmahl ein. Ein Mahl, das, wie wir später sehen werden, auf eine noch viel größere und herrlichere Rettung hinweist. Eine noch viel größere Befreiung als die Befreiung aus Ägypten. Jesus hatte also die Absicht zu zeigen, dass das, worauf das Abendmahl vorausblickt, also auf das Kreuz, in einem Zusammenhang steht mit dem, worauf das Passamal zurückblickt, nämlich auf die Befreiung aus Ägypten. Er selbst ist das wahre Passahlamm, das zur Rettung seines Volkes gestorben ist. Aber hier ist noch ein anderer Aspekt, was das Timing angeht, den Zeitpunkt. Aus Sicht der hohen Priester sollte Jesus sterben. Das war für sie ausgemacht. Er sollte unbedingt sterben, aber auf keinen Fall während dieses hohen Feiertages. Das lesen wir am Anfang des Kapitels in Vers 2, wo sich die hohen Priester besprochen haben, dass sie Jesus umbringen wollen. Und sie sagen: Auf keinen Fall darf es während des Festes geschehen, sonst gibt es einen Aufruhr im Volk. Also das wollten sie unter allen Umständen vermeiden. Sie hatten einen Plan. Ja, Jesus sollte sterben, aber noch nicht jetzt. Sie hatten einen Zeitplan. Aber wir sehen in diesem Text und auch in dem ganzen Bericht über Jesu Leiden und Sterben, nach wessen Zeitplan jedes einzelne Detail passiert. Nämlich nach dem Zeitplan Gottes. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal ins Auge gefallen ist, aber wir haben hier an der Wand einen Vers stehen. Da steht, meine Zeit steht in deinen Händen. Meine Zeit steht in deinen Händen, in Gottes Händen. Glauben wir das wirklich, dass unsere Zeit in Gottes Händen steht? Glauben wir daran, dass Gott souverän über jedes Ereignis unseres Lebens regiert, zu jedem Zeitpunkt, zu jeder Zeit unseres Lebens? In Jesus sehen wir dieses vollkommene Vertrauen in seinen himmlischen Vater. Später in diesem Text sagt er, der Menschensohn, das heißt er selbst, geht den Weg, der ihm in der Schrift vorausgesagt ist. Er weiß, jeder Schritt seines schrecklichen Weges ans Kreuz, jedes Detail seines Lebens verläuft nach dem Zeitplan seines himmlischen Vaters. Und was für ein Trost auch für uns zu wissen, dass auch in unserem Leben das genauso ist, dass auch in unserem Leben Tiefpunkte und Dürrephasen und schlechte Ereignisse nicht einfach zufällige Ereignisse sind, die keinen Sinn ergeben, sondern dass Gott die Geschichte unseres Lebens schreibt. Unsere Zeit steht in seinen Händen. Und dass Gott seine Kinder so sehr liebt, dass er nichts geschehen lassen wird, was ihnen wirklich schaden kann oder was sie von ihm trennt. Ja, Jesus musste durch dieses schreckliche Tal des Todes gehen, verlassen von Gott und Mensch, aber er wusste auch, dass sein Vater ihn wieder auferwecken würde und dass endlose Freude vor ihm lag. Wenn wir durch den Glauben an Jesus Christus Gottes Kinder sind, dann können wir in demselben Vertrauen leben wie der Sohn Gottes. Selbst Kreuz, selbst Leid, Dunkelheit, Schmerz und selbst den Tod können wir getrost erdulden, weil wir wissen, so wie der Vater Jesus wiederhergestellt hat und auferweckt hat und mit großer Freude erfüllt hat, wird er dasselbe auch für uns tun. Also, der Zeitpunkt der Abendmahlfeier ist nicht irgendein Abend wie jeder andere, sondern es ist der Abend des Passafestes, ein Tag vor der Kreuzigung Jesu, und alles verläuft nach dem Plan Gottes. Kommen wir jetzt noch zu dem Ort der Abendmahlsfeier. Hier sehen wir sehr schön, was es nicht bedeutet, auf Gottes Allmacht, auf Gottes Souveränität zu vertrauen und darauf, dass alles nach seinem Plan verläuft. Es bedeutet nämlich nicht, dass wir einfach alles auf uns zukommen lassen und sagen, weil Gott sich darum kümmern wird, muss ich mich ja nicht mehr kümmern. Wir sehen hier, dass Jesus sehr bedacht und sehr planvoll vorgeht. Zu diesem Zeitpunkt ist Jesus ein gesuchter Mann, ein verfolgter Mann. Die hohen Priester warteten nur auf eine Gelegenheit, ihn gefangen zu nehmen. Wir lesen im Johannesevangelium, dass die hohen Priester zu diesem Zeitpunkt schon so eine Art Kopfgeld auf Jesus ausgesetzt hatten und gesagt haben, jeder, der Jesus sieht, soll ihn quasi zu ihnen bringen. Und deshalb scheint es hier so, als hätte er selber schon einige Vorkehrungen getroffen, damit er dieses letzte Abendmahl noch in Ruhe mit seinen Jüngern feiern kann, ohne schon vorzeitig festgenommen zu werden. Deshalb spaziert er da nicht einfach rein in die Stadt, ganz ungeschützt, sondern das verläuft nach so einem ausgeklügelten Plan. Zwei seiner Jünger sollen in die Stadt gehen. Dort würden sie einen Kontaktmann treffen, den sie daran erkennen, dass er einen Wasserkrug trägt. Das war ungewöhnlich, weil in der Regel trugen Frauen diese Krüge und Männer trugen eher so Schläuche. Und dieser würde sie dann zu einem anderen Mann führen, der für sie einen geeigneten Raum bereithält, wo sie mit Jesus ungestört dann am Abend zusammenkommen könnten. Und dann lesen wir in Vers 16, dass alles genauso gelaufen ist, wie Jesus das gesagt hatte. Und ich möchte für uns zwei Gedanken daraus herausziehen. Erstens, auf Gottes Plan zu vertrauen, schließt nicht aus, dass wir selber Pläne machen. Oft verwirklicht Gott seinen Plan durch unser Planen und Handeln. Es ist nicht geistlich zu sagen, ich vertraue auf Gott und dann die Hände in den Schoß zu legen. Jesus selbst trifft hier Vorkehrungen, um sein eigenes Leben zu schützen, zu diesem Zeitpunkt noch. Und obwohl er weiß, dass Gott alles tun kann und niemand seinen Plan umwerfen kann, geht er nicht ungeschützt und unvorbereitet nach Jerusalem, sondern bedacht, ja sogar vorsichtig. Unter Gottes Fürsorge zu leben, entbindet uns nicht von unserer Verantwortung. Wir können nicht einfach sagen, ich vertraue auf Gott und er wird schon alles machen. Ein Bereich, in dem oder ein Lebensbereich, in dem das für uns besonders wichtig ist, ist unser geistliches Leben. Natürlich wissen wir, dass wir nur durch Gottes Wirken im Glauben wachsen können. Und dass jeder Mikromillimeter, den wir geistlich vorankommen, den wir geistlich wachsen, wir allein Gott zu verdanken haben, seinem Wirken. Aber das entbindet uns nicht von unserer Verantwortung, die wir haben, die Mittel zu gebrauchen, durch die unser Wachstum gefördert wird. Regelmäßig in den Gottesdienst zu kommen, persönlich in der Bibel zu lesen und zu beten, an einer Kleingruppe teilzunehmen, wo man sich persönlich über sein eigenes Glaubensleben austauschen kann, den Glauben an andere weiterzugeben, mit den Mitteln, die Gott uns gegeben hat, großzügig umzugehen und zu spenden. All das sind Wege, wie wir im Glauben wachsen können, beziehungsweise die Gott gebraucht, um uns im Glauben wachsen zu lassen. Also auf Gottes Souveränität und Allmacht zu vertrauen, hebt unsere Verantwortung nicht auf. Und dann möchte ich noch einen zweiten Gedanken mitnehmen aus diesen Versen. Ein kleines Detail, über das man manchmal vielleicht hinwegliest. Aber sowohl in der letzten Geschichte, als Jesus mit seinen Jüngern bei Simon zu Gast war, als auch hier, wo wir nicht mal den Vornamen der Person haben, wo dieses Treffen stattfindet, bei beiden Geschichten spielt Gastfreundschaft eine ganz zentrale und wichtige Rolle. Wenn wir uns fragen würden, welche Person in der Bibel würdest du gerne sein, dann würden vielleicht manche sagen, ja, Petrus oder Paulus oder Maria. Das scheinen irgendwie so die großen Helden der biblischen Geschichte zu sein. Aber hier sehen wir, dass es in der Bibel, und das lässt sich dann auch auf unsere Zeit übertragen, dass es so viele namenlose Helden gibt. Treue Nachfolger, deren Namen niemand kennt und die nie in irgendeinem Geschichtsbuch auftauchen werden. Dieser Mann, der Jesus und seine Jünger hier diesen Raum zur Verfügung stellt, ist einer davon. Einer dieser namenlosen Helden, der einfach treu Jesus gedient hat. Denn wir müssen wissen, dass es für ihn nicht ohne Risiko war, Jesus zu beherbergen. Der Hohe Rat hatte Jesus ja als einen Aufrührer gesehen, als einen Gotteslästerer, den sie am liebsten loswerden wollten. Also das war nicht ungefährlich, diesen Jesus bei sich aufzunehmen. Aber dieser Mann hatte genug Glauben und genug Mut, um sich auf diese heikle Aktion einzulassen und Jesus diesen Dienst zu erweisen, dass Jesus bei ihm mit seinen Jüngern dieses Abendmahl feiern konnte. Und dieser Mann musste ein weites Herz gehabt haben, um sein Haus für Jesus und seine Begleiter zu öffnen. Die meisten von uns haben kein Haus, wo problemlos 13 Männer gemütlich essen können, aber das hindert uns nicht daran, Gastfreundschaft zu leben und unsere Türen zu öffnen, um Raum zu geben für Begegnungen und Gespräche, durch die Jesus wirkt. Wer weiß, vielleicht wird dadurch dein Wohnzimmer ein Ort, wo Menschen das allererste Mal davon erfahren, dass es einen Gott gibt, der sie liebt. Wäre das nicht großartig, wenn das bei dir im Großzimmer stattfindet, weil du im Wohnzimmer stattfindet, weil du Menschen zu dir eingeladen hast und sie in dein Leben reingelassen hast? Gehen wir weiter zu dem nächsten Textabschnitt, wo wir sehen, dass die herzliche Gemeinschaft und die tiefe Intimität zwischen Jesus und seinen Jüngern gestört wird. In den Versen 17 bis 21 geht es um den Verräter beim letzten Abendmahl. Ab Vers 17 lese ich nochmal. Am Abend kam Jesus mit den 12. Während der Mahlzeit sagte er: Ich versichere euch, einer von euch wird mich ausliefern. Einer, der hier mit mir ist. Sie waren bestürzt und einer nach dem anderen fragte ihn: Das bin doch nicht ich, oder? Es ist einer von euch 12, sagte Jesus, einer, der das Brot mit mir in die Schüssel taucht. Der Menschensohn geht zwar den Weg, der ihm in der Schrift vorausgesagt ist, doch für seinen Verräter wird es furchtbar sein. Für diesen Menschen wäre es besser, er wäre nie geboren. In diesen Versen wird eines der emotional intensivsten Ereignisse in dem Leben Jesu beschrieben. Die Festlichkeit dieses Passafestes, die Intimität der Tischgemeinschaft wird durchbrochen durch die Ankündigung des Verrats. Jesus hatte das zwar schon vorher angekündigt in Kapitel 10, er hatte da gesagt, er wird verraten werden, übergeben werden, aber hier eröffnet er seiner Jüngergemeinschaft, dass der Verräter aus ihrer Mitte kommt. Zweimal wird das hier betont: Einer von euch wird mich ausliefern, der hier mit mir ist. Und Vers 20, es ist einer von euch 12, einer, der das Brot mit mir in die Schüssel taucht. Es ist schon schmerzhaft genug, wenn ein Angriff von außen kommt aber es ist unvorstellbar schmerzhafter, wenn ein Angriff von innen kommt. Und Jesus sagt, dass auch dieser Verrat zu seiner Leidensgeschichte dazugehört, ohne dabei die moralische Verantwortung, die der Verräter trägt, und die schrecklichen Folgen seines Verrats zu minimieren. Ja, Judas wird sich vor Gott für sein Handeln verantworten müssen, genauso wie die Männer, die den Sohn Gottes gekreuzigt haben. Und das ist natürlich auch eine Warnung an alle, die diesen Text lesen, Jesus nicht zu verraten, ihm nicht den Rücken zu kehren für weltlichen Gewinn. Wir werden hier gewarnt, dass man äußerlich zu der Gemeinschaft der Jünger Jesu dazugehören kann, sogar am Abendmahl teilnehmen kann, aber innerlich ganz weit entfernt von Jesus sein kann, vielleicht sogar gegen Jesus sein kann. Das heißt, wenn jemand das Abendmahl einnimmt und es äußerlich den Anschein hat, dass er zu Jesus dazugehört, aber er dies ohne Glauben tut, ohne die innere Verbindung zu Jesus, dann hat das Teilnehmen am Abendmahl keinen Wert für ihn. Also ja, es gibt hier Warnungen an dieser Stelle, aber ich glaube, dass sie nicht die Hauptabsicht sind, warum diese Zeilen hier für uns aufgeschrieben wurden. Vielmehr geht es in diesem Abschnitt darum, uns das Ausmaß von Jesu Leiden vor Augen zu führen. In Psalm 41 finden wir diese Art des Leidens beschrieben. Dieser Psalm ist in einer Übersetzung mit den Worten überschrieben: Mein Freund erhob sich gegen mich. In Vers 10 dieses Psalms lesen wir: Selbst mein Freund, dem ich vertraute, der mit mir zusammen aß, tritt mich nun mit Füßen. In diesem Psalm wird das unschuldige Leiden eines Gerechten beschrieben, der von einem, der mit ihm aß, einem seiner engsten Vertrauten, einem vertrauten Freund, verraten wurde. Markus richtet unseren Blick nicht so sehr auf den Verräter, sondern auf den Verratenen, auf Jesus. In meinem Leben gab es auch schon Momente, wo ich mich verraten gefühlt habe oder im Stich gelassen gefühlt habe von meinen Freunden. Und ich schätze es so ein, dass die meisten von euch auch schon solche Erfahrungen gemacht haben. Und in solchen Momenten haben wir die Wahl. Wir können entweder zulassen, dass wir durch diese Erfahrungen bitter und zynisch werden, dass wir anderen Menschen nicht mehr vertrauen und immer so eine Art Sicherheitsabstand zu ihnen halten und uns auf keine tiefen und engeren Beziehungen mehr einlassen. Oder wir können diese Momente, wo wir uns verraten fühlen, nutzen, um die Liebestat Jesu Christi uns gegenüber noch mehr zu verstehen und noch mehr wertzuschätzen. Denn Jesus hat sich aus freien Stücken, aus Liebe zu uns, in diese Situation begeben, wo er verraten wurde. Der Sohn Gottes kam ja wohl wissend über jede Facette seines Leidens in diese Welt und er wusste alles, was ihn erwarten würde, inklusive diesen schweren Verrats. Und er ist trotzdem in unsere Welt gekommen und ist Mensch geworden und hat all dieses Leid auf sich genommen. Und selbst in den härtesten Stunden seines Leidens ist er nicht von diesem Weg abgewichen. Er ist nicht weggelaufen. Er hat nicht die Flucht ergriffen und gesagt, gut, jetzt, das wird mir jetzt zu viel, ich hau ab. Sondern er hat den ganzen Kelch des Leidens ausgetrunken, weil er wusste, dass dieses Leiden notwendig war, um dich und um mich von dem Fluch der Sünde und von dem Fluch des Leidens zu befreien. Und darin sehen wir, wie wir das vorhin gesungen haben, wie tief Gottes Liebe zu uns sein muss. Der Tod am Kreuz ist natürlich der Höhepunkt von dem Leiden Jesu. Oder man könnte sagen, der Tiefpunkt. Aber alle anderen Aspekte seines Leidens, auch dieser Verrat, gehören zu dem Gesamtpaket seines stellvertretenden Leidens für uns. Das nächste Mal, wenn du dich im Stich gelassen fühlst, oder wenn du im Stich gelassen wirst, wenn du hintergangen oder verraten wirst, nutze diesen Moment, um das, was Jesus für dich durchlitten hat, noch mehr zu begreifen und wertzuschätzen. Er ist bewusst in dieses Leiden eingetreten, um der Freude willen, die vor ihm lag. Was ist diese Freude? Mit dir in der Gegenwart Gottes die Ewigkeit zu verbringen, in einer Welt zu sein, in der es kein Verrat und kein Leid mehr geben wird. Jesus kündigt hier beim letzten Abendmahl an, dass er von einem der Jünger verraten wird. Das ist das eine, was während dieses besonderen Abendessens passiert, aber es passiert noch etwas anderes. Ab Vers 22 erklärt er nämlich noch die theologische Bedeutung dieser symbolischen Mahlzeit. Und das wollen wir jetzt auch noch mal lesen, ab Vers 22. Noch während sie aßen, nahm Jesus ein Fladenbrot und lobte Gott darüber. Er brach es, reichte es den Jüngern und sagte: Nehmt, das ist mein Leib. Dann nahm er einen Kelch, dankte Gott und reichte ihnen auch den. Alle tranken daraus. Er sagte, das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Und ich versichere euch, dass ich bis zu dem Tag, an dem Gott seine Herrschaft aufrichtet, keinen Wein mehr trinken werde. Dann allerdings werde ich es neu tun. Nach dem Lobgesang gingen sie zum Ölberg hinaus. Wir haben am Anfang schon gesehen, dass das, was wir als Abendmahl feiern, im Zusammenhang des Passamahls entstanden ist. Das Passamahl war eines der wichtigsten Rituale im Alten Testament. Es war nicht ein gewöhnliches Abendessen, sondern eines, das gespickt war mit vielen Symbolen und eine tiefe geistliche und theologische Bedeutung hatte. Es gab eine richtige Liturgie, also einen festen, vorgesehenen Ablauf für diese Passamahlsfeier. Da wurde gebetet miteinander. Es wurde die theologische Bedeutung erklärt. Es war so, dass ein Kind, das jüngste Kind im Raum, hat dann gefragt, warum feiern wir das? Und dann hat der Tischherr, der Älteste quasi, der Vater, der hat dann erklärt, warum dieses Passamahl gefeiert wurde. Dann wurden bestimmte Psalmen aus dem Psalter gesungen und zwischendrin wurde in einer bestimmten Abfolge insgesamt aus 4 verschiedenen Kelchen getrunken, die alle auch eine besondere Bedeutung hatten. Und dann wurde natürlich das Passamahl das Passalamm gegessen und dazu noch ungesäuertes Brot, bittere Kräuter und eine Art Paste aus Obst und Gewürzen. So hat diese Passamahlfeier auch bei Jesus und seinen Jüngern ausgesehen. Und all diese Aspekte hatten eine bestimmte Bedeutung. Zum Beispiel das ungesäuerte Brot erinnerte an den fluchtartigen Aufbruch aus Ägypten. Die bitteren Kräuter erinnerten an die Zeit der bitteren Unterdrückung und der Sklaverei. Diese Frucht-Gewürzmischung, die auch mit Zimt verbunden war und damit eine Farbe hatte, die an Lehm erinnerte, war ein Symbol für die Ziegel, die die Israeliten in Ägypten brennen mussten. Und das Lamm, das sie gemeinsam verzehrten, erinnerte sie an die vielen Lämmer, die in dieser ersten Passanacht gestorben waren, geschlachtet worden sind und dessen Blut an die Türrahmen angebracht wurden, wodurch dann der Erstgeborene der Familie verschont wurde. Durch den stellvertretenden Tod eines Lammes wurden sie gerettet. Und auch das Abendmahl, das Jesus hier einführt, lebt von seiner Symbolik. Jesus führt hier in diesem Moment ein neues Mahl ein, das das Passamahl ablösen soll. Denn das, worauf das Passamahl hingewiesen hat, das erfüllt sich in Jesus Christus. Er ist das Passalamm Gottes, das für die Sünden der Welt stirbt. Ich möchte an dieser Stelle kurz auf 3 Bedeutungsaspekte des Abendmahls eingehen und darauf hinweisen. Das erste ist, Jesus gibt uns sich selbst im Abendmahl. Bei dem Brot ist nicht das Brechen des Brotes die zentrale symbolische Handlung, sondern das Geben. Deshalb sagt Jesus auch, nehmt, empfangt, lasst euch beschenken. Ich habe am Anfang des Jahres an einer Studienwoche teilgenommen im Rahmen meines Kontaktstudiums. Und da haben wir auch über das Abendmahl gesprochen. Wie feiert man das eigentlich? Was ist da in dem Sinne typisch für FEG-Gemeinden? Und ich habe eine Sache nochmal mitgenommen, die ich immer so gemacht habe, aber wo mir eigentlich gar nicht klar war, warum das so wichtig ist, nämlich dass es beim Abendmahl, bei der Symbolik des Abendmahls dazugehört, dass uns das Abendmahl gegeben wird, dass es uns gereicht wird, weil Jesus der Gastgeber ist und er gab seinen Jüngern dieses Brot. Ein Selbstabendmahl, was manchmal praktiziert wird, wo es vielleicht so Stationen gibt und dann geht da jeder hin und nimmt sich so, wie so bei McDrive, sein Brothappen und sein Weinkelch, das verdunkelt diese Symbolik, die da dahinter steckt. Die Worte, die Jesus dabei spricht, erklären, was Jesus seinen Jüngern gibt. Nämlich er gibt sich selbst seinen Jüngern. Es ist wie, wenn er zu ihnen sagt, ich selbst bin dieses Passabrot, nehmt und esst. Wenn er sagt, dies ist mein Leib, meint er nicht seinen eigenen physischen Körper, den sie jetzt essen sollen, sondern er meint sich selbst. Das heißt, im Abendmahl sollte unser Fokus nicht auf den Elementen, also Brot und Wein, so sehr liegen, sondern auf dem, den sie für uns symbolisieren, nämlich Jesus Christus. Wenn wir das Abendmahl feiern und uns das Brot gegenseitig darreichen, erinnern wir uns daran, dass Jesus und sich selbst gegeben hat. Wir vergegenwärtigen uns seine Zusage, ich werde bei euch sein, bis an das Ende der Weltzeit. Auch wenn Jesus kurz davor ist, seine Jünger zu verlassen, weil er sterben wird, auferstehen wird und dann in den Himmel auffahren wird, gibt er ihnen mit diesem Abendmahl eine Erinnerungsstütze, dass er immer bei ihnen und immer für sie ist. Und das feiern wir im Abendmahl. Jesus gibt sich uns. Er ist das große Geschenk. Dann als zweites im Abendmahl feiern wir, dass Jesus durch sein eigenes Blut einen neuen Bund geschlossen hat. Jesus erklärt, was der Kelch mit Wein symbolisiert. Er sagt, das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Der rote Wein, den die Jünger getrunken haben, und der Traubensaft, den wir heute trinken, symbolisiert das Blut, das Jesus am Kreuz vergossen hat. So wie der alte Bund im zweiten Buch Mose mit dem Blut von Opfertieren bestätigt wurde, so wird ein neuer Bund durch das Blut von Jesus bestätigt. Durch Jesu Tod am Kreuz wird bestätigt, dass sündige Menschen mit einem heiligen Gott in eine Bundesbeziehung treten können, in eine Liebesbeziehung treten können, weil Versöhnung geschehen ist. Die Sünden wurden getilgt und vergeben. Der Preis der Erlösung wurde vollständig bezahlt. Jesus hat sich selbst hingegeben als Lösegeld für viele. Und daran erinnern wir uns, wenn wir das Abendmahl feiern. Unsere Sünden sind uns vergeben. Wir sind mit Gott versöhnt. Und wir können leben, weil der eine Gerechte, Jesus, stellvertretend für die vielen Ungerechten für uns sein Blut vergossen hat. Der dritte Bedeutungsaspekt des Abendmahls ist dann die ausstehende Vollendung seines Reiches, auf die wir noch warten. Jesus sagt hier, ich versichere euch, dass ich bis zu dem Tag, an dem Gott seine Herrschaft aufrichtet, keinen Wein mehr trinken werde, dann allerdings werde ich es neu tun. Ich habe gesagt, dass beim Passamahl insgesamt 4 Kelche getrunken wurden. Der 4. wurde zum Abschluss des Passamahls gefeiert. Dann wurde das quasi, das war so der Rahmen darum, wodurch das Passamahl abgeschlossen wurde. Und jetzt ist es so, dass Jesus zwar den 3. Kelch mit seinen Jüngern getrunken hat, aber den letzten Kelch, den 4. Kelch, lässt er stehen und sagt, den hebe ich mir noch auf. Der wird noch nicht getrunken. Den trinke ich noch nicht, weil auch von dem, was Gott in dieser Welt tut, noch einiges aussteht. Er sagt, wir sind noch nicht ganz am Ende angekommen, aber dieses Ende wird gewiss kommen. Er spricht von jenem Tag, von dem er auch schon in seiner Endzeitrede in Kapitel 13 gesprochen hat, von jenem Tag, an dem Gott seine Herrschaft aufrichtet. Von jenem Tag, von dem wir vorhin auch in der Lesung gehört haben, wo Jesaja das schon ankündigt, dass es ein neues Fest geben wird, wo wir einen neuen Wein trinken werden. Und wenn dieser Tag gekommen ist, dann wird Jesus von neuem Wein mit uns trinken. An diesem Tag wird es das Hochzeitsmahl des Lammes geben, das messianische Bankett, eine Riesenfeier zu Ehren von Jesus, der uns erlöst hat. An diesem Tag wird es passend sein, dass Jesus diesen letzten Kelch ergreift und von neuem mit uns ein Mahl feiert. Und auch daran denken wir, wenn wir das Abendmahl feiern. Gott wird eines Tages diese Welt erneuern. Und alle, die an Jesus glauben, werden Anteil haben an dieser neuen Erde und an diesem neuen Himmel. Wie Paulus sagt, wir verkündigen durch das Abendmahl Jesu Tod, bis er kommt. Und bis dahin warten wir sehnsüchtig auf die Vollendung seines Reiches. Ihr seht hier einen Kelch heute stehen, aus dem keiner von uns trinkt. Und damit erinnern wir uns daran, was Jesus gesagt hat. Eines Tages wird er von Neuem Wein trinken. So wie das Abendmahl eigentlich ein unvollendetes Mahl ist, weil noch etwas aussteht. So ist unser Leben als Christen auch in dieser Welt noch unvollendet. Wir warten noch auf die Vollendung. Wir warten noch, dass wir vollständig erlöst werden. Wir haben noch zu kämpfen mit so vielen Dingen, die uns runterziehen. Mit Sünde in unserem eigenen Leben. Mit Leid, mit dem wir konfrontiert werden. Mit dem Tod von lieben Menschen um uns herum und auch mit unserem eigenen Tod, mit unserer eigenen Schwäche. So viel ist noch unvollendet in unserem Leben. Aber als Christen dürfen wir wissen, die Vollendung wird kommen. Jesus wird es eines Tages vollenden. Und das Abendmahl stärkt unsere Sehnsucht nach diesem Tag, an dem wir von neuem mit Jesus trinken werden in seines Vaters Reich. Das Abendmahl schaut also nicht nur zurück in dem Sinne auf das, was Jesus vollbracht hat, sondern wir schauen im Abendmahl auch voraus auf das, was noch aussteht. Die herrliche Vollendung von Gottes Reich. Also, wenn wir heute gemeinsam das Abendmahl feiern, das wollen wir gleich tun, lasst uns dabei Gott danken für seine wunderbare Versorgung. Wir leben nicht von Brot allein, sondern wir leben von unserem Retter, der gekommen ist, um zu uns die Worte des lebendigen Gottes zu sprechen, uns freie Erlösung anzubieten und sich letztlich selbst als Lebensbrot zu geben. An diesem Tisch ist jeder eingeladen, der das, was das Abendmahl bedeutet, glaubt und darauf vertraut, dass Jesus auch für ihn gestorben ist. Und das Abendmahl ist deshalb für Menschen, die erkannt haben, dass sie Vergebung für ihre Sünden brauchen und dass Jesus durch seinen Tod am Kreuz diese Vergebung erkauft hatte. Und wenn wir das Abendmahl feiern, lasst es uns mit Freude über die Erlösung feiern, die Jesus für uns vollbracht hat. Eigentlich ist das Abendmahl kein trauriges Fest, sondern es ist ein Freudenfest, weil wir uns darüber freuen, was Jesus für uns getan hat und weil wir uns darauf freuen, was Jesus noch tun wird, was uns erwartet, wenn wir von neuem mit ihm zusammen sein werden. Und falls du heute hier bist und vielleicht erst angefangen hast, dich mit Jesus zu beschäftigen und sagst, ja, ich will Jesus kennenlernen, aber ich glaube noch nicht so richtig an ihn, dann möchte ich die Einladung an dich weitergeben, die Jesus an alle Menschen ausspricht. Er sagt, kommt her zu mir, ihr alle, die ihr mühselig und beladen seid. Bei mir findet ihr Ruhe für eure Seelen. Wir werden gleich gemeinsam ein Lied singen und ich möchte dich einladen, während dieses Lieds einfach über die Bedeutung des Abendmahls nachzudenken und über die Einladung nachzudenken und dich zu fragen, ob du diese Einladung von Jesus annehmen möchtest. Ich bete noch mit uns. Jesus, wir danken dir für diese sichtbaren Zeichen, die du uns gegeben hast in Brot und Wein, die uns daran erinnern, dass du gekommen bist, um dich selbst uns zu schenken. Du bist gekommen, um für uns zu sterben und dein Blut für uns zu vergießen, sodass durch deinen Tod unsere Sünde vergeben werden kann und wir in einem neuen Bund mit Gott sein können. Danke, dass du das für uns getan hast. Und wir bitten dich, dass du uns eine Freude darüber ins Herz gibst, dass wir wissen dürfen, uns ist vergeben aufgrund dessen, was du für uns getan hast. Und danke, dass du uns ein Versprechen gegeben hast über das, was du in der Zukunft tun wirst, dass du wiederkommen wirst und wir dann von Neuem mit dir in deines Vaters Reich gemeinsam ein Riesenfest, ein Riesenmahl feiern werden, wo wir gemeinsam mit dir all das feiern werden, was du für uns getan hast. Wir loben und preisen dich. Amen.